Guten Morgen miteinander. Ich freue mich auch, euch zu begrüßen. Das Thema haben wir bereits gehört und ich möchte einsteigen mit dem Wort Weisheit und fragen, was ist Weisheit? Und wie kann man Weisheit generieren und auch für sich vielleicht nutzbar machen? Ich denke, das sind Fragen, die auch bereits Hiob sich gestellt hat. Auf jeden Fall ist es spannend, wie er schreibt oder er sagt, dass er Weisheit in den Zusammenhang mit den Errungenschaften des menschlichen Fortschritts stellt. Und er schreibt dann ausführlich über den Bergbau. Und das ist ungefähr vor 3800 Jahren gewesen. Also das war damals schon etwas Wichtiges und etwas Großartiges. Und vor allem das Resultat des Bergbaus. Denn er sagt dann zusammenfassend, wir wissen, wie wir Gold schürfen können, wie wir Gold gewinnen können aus dem Berg. Wir wissen, wie wir kostbare Steine erlangen. Wir wissen, wo das Silber liegt. Und wir können es generieren. Aber die Weisheit, wo finden wir Weisheit? Das ist seine Frage. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen können. Und ich bin so froh heute, dass ich heute über dieses Thema reden darf. Und das gerade speziell am Muttertag. Ja, Muttertag, weshalb? Weil es um Abigail geht, wir haben das auch schon gehört, eine Frau und eine Mutter. Und deshalb hat das natürlich einen Bezug. Wir werden diese Weisheit am Beispiel von Abigail entdecken können und ja, uns damit beschäftigen. Abigail, sie ist für uns ein Vorbild. Und deshalb darf ich sagen heute Morgen, du und ich, wir sind ausgewählt, dass wir so sind wie Abigail. Und ich lese den Text aus 1. Samuel 25, die Verse 23 bis 31. 1. Samuel 25, Verse 23 bis 31. Als Abigail David sah, stieg sie eilend vom Esel herab, fiel vor David auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder. Sie fiel ihm zu Füßen und sagte, auf mich allein, mein Herr, falle die Schuld. Lass doch deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, ärgere sich doch nicht über diesen boshaften Menschen, über Nabal, denn wie sein Name, so ist er. Nabal ist sein Name und Torheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen nun deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier nun ist das Segensgeschenk, das deine Magd meinem Herrn gebracht hat, das den Leuten gegeben werde, die im Gefolge meines Herrn ziehen. Vergib doch deiner Magd die Anmaßung, denn sicher wird der Herr meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kämpfe des Herrn kämpft. Und möge dein Leben lang nichts Böses an dir gefunden werden, und ist ein Mensch aufgestanden, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so möge das Leben meines Herrn eingebunden sein in das Bündel der Lebendigen bei dem Herrn, meinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuderpfanne. Und es wird geschehen, wenn der Herr, mein Gott, all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat, und dich zum Fürsten über Israel bestellt, so wird dir, mein Herr, das kein Anstoß und kein Vorwurf des Herzens sein, dass du ohne Ursache Blut vergossen habest und dass mein Herr sich mit eigener Hand geholfen habe. Und wenn der Herr meinem Herrn wohlgetan hat, so denke an deine Magd. Das ist der Text aus 1. Samuel 25, einfach ein Ausschnitt, der diese Begegnung, die Abigail dann mit David hat, charakterisiert. Also es ist das, was Abigail dann zu David sagt. Aber ich möchte vorne beginnen und das ist erstens Abigail. Es geht um diese Frau des reichen Nabals, so wie Martin uns das schon vor Augen geführt hat. Nabal, ihr Mann, war wirklich reich. Er hatte 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und zwar ist das ungefähr die Hälfte davon, dessen, was man von Hiob weiß. Aber 3000 Schafe sind viele. Ich weiß nicht, ob jemand von uns 3000 Schafe hat. Gell, Hansfried? Nicht ganz, gell? Also Nabal war reich. Und das wirft auch noch ein bisschen ein anderes Licht auf die Situation zur Richterzeit und auch in der ausgehenden Richterzeit, zur Zeit des ersten Königs Saul. Es scheint so, und das bestätigt eigentlich auch die Schrift, weil wir nichts darüber lesen, dass der Stamm Juda, der sich angesiedelt hat von Bethlehem südwärts Richtung Hebron und weiter, dort angesiedelt hat auf dieser Bergkuppe in Israel, dass er ziemlich unbehelligt geblieben ist von Feinden von außen. Denn das ist ja auch eine Voraussetzung, wenn man lebt und wenn man dauernd Krieg hat und wenn einem dauernd Dinge gestohlen werden, wenn man dauernd aufpassen muss, dann gelingt es auch nicht, irgendetwas aufzubauen. Und Nabal konnte etwas aufbauen. Wahrscheinlich hat er es vom Vater schon geerbt, aber er hat das weiterziehen können. Er war reich. Und wenn wir jetzt dieses Paar betrachten, und Martin hat das schon sehr gut eingeführt, Nabal auf der einen Seite und Abigail auf der anderen Seite. Und ganz bewusst stellt die Bibel diese beiden als ein Gegensatzpaar dar. Nabal, in meiner Übersetzung heißt es, er ist grobschlächtig und stur und bösartig. Und dann eben sein Name, Nabal, bedeutet Tor, also ein Dummkopf. So etwas in der Art. Und wenn wir uns diesen Mann so vorstellen, dann ist es wirklich wie ein laues Sommerlüftchen, wenn wir die Beschreibung von Abigail entdecken. Und dann kommt sie daher und bei mir ist zuerst, sie war klaren Verstandes. Sie war klaren Verstandes, eine Frau klaren Verstandes und schön von Aussehen. Oder? So war Abigail. Und sie kommt noch einmal besser daher, weil Nabal so schlecht oder so negativ dargestellt wird. Ja, und Abigail war nicht nur klug, sie war nicht nur schön, sie war auch sanft, sie war sensibel und sie war auf jeden Fall eben weise. Und das entdecken wir genau in diesem Konflikt, um den es hier geht, zwischen David und zwischen Nabal, in den Abigail einfach hineingestellt wird und den sie löst. Sie löst diesen Konflikt. Und irgendwie ist das auch typisch Frau, ein bisschen, oder? Ich möchte vielleicht hier so eine Klammer öffnen und zu den verheirateten Männern sprechen. Keiner von uns, soweit ich das überblicken kann, ist so wie Nabal. Keiner, natürlich nicht. Wir sind nicht so, oder? Aber ist es nicht doch auch so, dass die sozialen Beziehungen für uns Männer manchmal etwas schwieriger sind als für Frauen? Und könnte es nicht auch sein, dass wir Männer uns manchmal in so einem sozialen Gefüge, in Beziehungen, manchmal so wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen bewegen? Also ich, von mir persönlich, ich kenne das auch. Und vor allem früher, als ich noch viel dominanter aufgetreten bin und viel eifriger war in vielen Dingen, ist es schon auch hin und wieder passiert, dass ich, wenn ich zurückgeschaut habe, entdeckt habe, dass da eine Beziehung in Brüche gegangen ist. Und was passiert? Meine Frau weiß das vielleicht gar nicht, sie hat das vielleicht auch nicht bewusst gemacht, aber sie kittet dann diese Dinge wieder. Typisch Frau. Kennt ihr das auch? Ihr Männer? Kennt ihr das auch? Also ich erlebe das manchmal so hin und wieder. Und da möchte ich einfach sagen, Gott sei Dank für Frauen. Es ist einfach toll, dass es euch gibt. Und eben ganz besonders natürlich heute am Muttertag. Aber was ist jetzt passiert? Warum muss Abigail hier da eingreifen? Nabal feiert Schafschur. Das heißt, er hat die Schafe geschert, 3000 Stück. Heute dauert das mit der elektrischen Schere, dauert das vielleicht 5 bis 10 Minuten, bis so ein Schaf geschert ist. Früher hat es vermutlich für ein Schaf so eine Stunde, eineinhalb Stunde für einen geübten Scherer gebraucht. Wir können uns das ausrechnen. Es ist viel Arbeit, die da angestanden ist. Aber es ist eben nicht nur viel Arbeit, sondern auch ein großer Ertrag. Da ist Wolle. Wolle von 3000 Schafen, die dann verwertet worden ist, die für Kleider verwendet wird, die verkauft werden kann. Und ganz ähnlich, vermutlich fand die Schafschur im Frühjahr statt, damit die Schafe über den Sommer weniger warm haben. Aber ganz ähnlich wie das Erntedankfest, das im Herbst jeweils gefeiert wird, weil die Ernte eingebracht werden kann, feiert man ein Fest oder hat man ein Fest gefeiert, wenn man die Schafe geschert hat. Auch ein Dankfest. Und jeder, der da mitgeholfen hat, dass diese Schafe sich so gut entwickelt haben, die waren eingeladen. Und auch Nabal, der Tor, er hat auch ein Fest organisiert. Ein großzügiges, großes Fest. Er hat aufgetischt und seine Leute waren dabei. Alle, außer David und seine Leute. Und David war zu der Zeit auf der Flucht vor König Saul. Und er befand sich in diesem Gebirge, in diesem Gebiet Juda. Und er hat sich dort versteckt, aber David selber war ja auch Schafhirte. Und er wusste genau, was es braucht, um diese Schafe zu schützen, zu bewahren, zu hirten. Und so haben er und seine Männer mitgeholfen, dass diese Schafe des reichen Nabals keinen Schaden erleiden. Sie haben sie beschützt gegenüber Räubern, gegenüber Dieben, gegenüber auch wilden Tieren. Und deshalb hat David sich gedacht, hey, es ist ja klar, wir bekommen auch etwas von diesem feinen Essen, oder? Und er hat Boten gesandt zu Nabal. Und diese Boten sind gegangen und haben Nabal gebeten, dass er doch auch etwas ihnen abgebe von diesem Essen. Und jetzt erweist sich Nabal ganz nach seinem Namen, einerseits als ziemlich töricht und andererseits fertigt er die Boten ziemlich bösartig ab. Er schickt sie weg, ohne etwas mitzugeben. Er beleidigt David auch, wenn er sie wegschickt. Und die Boten, die kommen zurück zu David, erzählen es David und David wird zornig. Und er hat 600 Männer bei sich, das muss man sich bewusst sein. Und David wird auf so eine Art zornig, Zorn, der einfach zuerst keine Worte hat, sondern der einfach geradlinig jetzt etwas tun möchte. Und er sagt, Schwerter umschnallen und nimmt 400 seiner Männer mit. Und für David ist es jetzt einfach klar, niemand wird bis zum Morgen, was männlich ist, wird niemand überleben in diesem Haus Nabals. Diese Beleidigung lässt er sich nicht gefallen. Und so zieht er los. Gott sei Dank war dort bei der Schafschur ein Knecht, der die ganze Szene beobachtet hat, als die Boten Davids gekommen sind und gesehen hat, wie Nabal diese Boten einfach wieder weggeschickt hat. Und dieser Knecht, der geht jetzt zu Abigail, zur Frau. Er geht nicht zu Nabal, er geht zu Abigail. Und er erzählt ihr alles und er sagt auch, diese Männer von David, sie waren für uns eine Mauer. Sie haben alles abgeschirmt für uns. Und sie haben uns gut behandelt, anständig behandelt. Und jetzt hat dein Mann hat sich so und so verhalten. Ich bin ja gespannt, was auf uns zukommen wird. Und in diesem Moment steht Abigail in einem Konflikt drin, mittendrin. Ein Konflikt, den sie nicht ausgelöst hat, für den sie nichts kann, aber sie steht da drin. Kennst du solche Situationen auch? Konflikte, die aus irgendeinem Grund passieren, wo du vielleicht durch einen Kollegen oder einen Freund einfach mit reingezogen worden bist und auf einmal stehst du da und du merkst, hey, das sind zwei Parteien und ich werde gerade instrumentalisiert. oder du siehst im Geschäft oder auch im Verein, wo du Teil bist, wie zwei Gruppen sich irgendwie gegeneinander aufbringen in einer bestimmten Meinung. Und du möchtest irgendwo gerne Frieden stiften, weil du Teil davon bist. Oder zu Hause, im Gefolge deines Mannes oder deiner Frau. Auch Frauen können Konflikte lostreten, denke ich. Oder deine Kinder kommen und sie streiten einmal mehr und sie hören nicht auf und du als Mutter stehst in diesem Zentrum, in diesem Konflikt. Wie handelst du? Jetzt ist Weisheit gefragt. Weisheit. Ich habe gesagt, Nabal und Abigail sind ein Duo und sie verkörpern Torheit und Weisheit. Und diese Torheit und diese Weisheit, die werden auch verkörpert, auch personifiziert im Buch der Sprüche im Kapitel 9. Überhaupt ist das Buch der Sprüche in der Bibel, ist das Buch, das sehr viel über Weisheit spricht. Weisheit ist das Thema. Aber im Kapitel 9 treten Weisheit und auch die Torheit als Personen auf. Und die Weisheit, heißt es, sitzt im Tor. Und sie ruft, wer Erkenntnis möchte, wer Verstand gewinnen möchte, wer Weisheit sucht, der komme und er kehre bei mir ein. Aber auch die Torheit sitzt im Tor. Und Luther übersetzt Frau Torheit, ich weiß nicht weshalb, aber er macht das so. Sie sitzt auch im Tor. Und sie ruft, alle, die ihr nicht so verständig seid, euch möchte ich sagen, gestohlenes Wasser schmeckt süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Torheit und Weisheit. Die Torheit, sie spricht die Lüste der Menschen an. Denn das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, oder? Gestohlene Dinge sind begehrenswert. Heimliche Dinge, die wollen wir auch wissen. So ist die Torheit. Sie spricht Dinge an, die Lüste der Menschen, und verdreht die Wahrheit zur Lüge, weil es einfach nicht stimmt. Und die Weisheit ist anders. Die Weisheit, sie bringt lebensspendende und lebensfördernde Wahrheit aufs Tapet. Sie lehrt. Und alle, die bereit sind zu lernen, die können von dieser Weisheit profitieren. Zweitens, Gottes Weisheit bewirkt gute Früchte. Die Schlüsselaussage zur Weisheit finden wir aber in Sprüche 1, Vers 16. Und dort heißt es, der Anfang der Weisheit, also wo beginnt die Weisheit? Der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Ehrfurcht vor Gott. Furcht vor Gott. Was meint die Bibel damit? Dort beginnt die Weisheit, wenn wir Gottes Furcht haben. Ich möchte versuchen, das ein bisschen zu illustrieren. Gottesfurcht bedeutet zuallererst, dass wir Gott als Gott anerkennen. Dass wir denken, ja, es gibt einen Gott. Da ist jemand. Und hoffentlich denken wir auch, dieser Gott ist allmächtig. Er kann alles. Er ist allwissend. Er weiß alles. Und er ist allgegenwärtig. Er ist überall erreichbar. Aber ich denke, hier kommen noch ein paar Dinge dazu. Zur Gottesfurcht gehört auch dazu, dass wir in Gott auch nicht nur den Mächtigen, den Allmächtigen sehen, sondern auch den Schöpfer sehen. Er ist es, der alles gemacht hat und aus dem alles entstanden ist. Aber es ist nicht nur der Schöpfer, der hier so wichtig ist, dass wir ihn Gott erkennen, sondern Gott ist auch ein Richter. Und auch den dürfen wir in Gott sehen. Und jetzt ist es wie folgt. Je mehr in uns dieses Bild von Gott da ist und wir uns diesem Bild nähern, desto näher kommen wir auch der Weisheit, oder? Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Desto näher kommen wir auch der Weisheit. Aber wir können der Weisheit noch näher kommen. Dann nämlich, wenn wir beginnen, in seinem Sohn Jesus Christus den Erlöser zu entdecken. Und zwar den Erlöser, der uns persönlich erlösen möchte und erlösen kann. Und der das, wenn wir das entdecken, wenn wir Jesus so entdecken, dann entdecken wir auch nämlich die Wahrheit, weil Jesus ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht zuerst das Richtige oder das Falsche, sondern die Wahrheit ist eine Person. Wir entdecken also auch mit Jesus die Wahrheit. Absolute Wahrheit. Und diese absolute Wahrheit, die kommt zu uns durch Jesus Christus. Und je näher wir jetzt hier sind, desto mehr entdecken wir Weisheit. Desto näher kommen wir der Weisheit. Desto mehr fließt nicht nur die Wahrheit zu uns auf die Welt, zu uns Menschen, zu uns persönlich, sondern auch die Weisheit. Und es ist tatsächlich so, das gilt auch für die Wissenschaft. Es ist tatsächlich so, je näher eine Wissenschaft sich ausrichtet nach Gottes Furcht, desto weiser ist sie, aber natürlich auch desto wahrer ist sie. Und wir müssen uns bewusst sein, er ist der Schöpfergott. Also das Unsichtbare, Gott ist für uns nicht sichtbar, war zuerst. Und er hat geschaffen, das was wir sind. Und er hat geschaffen durch sein Wort und er hält und trägt alles durch sein Wort, was er gesagt hat. Oder? Also das Unsichtbare ist zuerst. Also von hier entsteht das. Und deshalb ist es auch mit der Wissenschaft eigentlich so, dass sie sich nach dem ausrichten sollte, weil was nach Gott ausgerichtet ist, das hat Bestand. Das ist verwurzelt, das trägt, das hält. Das hat Bestand. Und es ist ein Segen für uns Menschen. Und je weiter wir weg sind von diesem Zentrum hier, desto schwieriger wird es auch für die Wissenschaft. Und vielleicht kann man dann wirklich auch sagen, dann ist sie vielleicht eher mit dem Merli-Hotel zu verbinden. Genau, also so ungefähr kommt Weisheit zu uns, wenn wir Gottes Furcht leben. Wenn Gottes Furcht für uns wichtig ist und im Zentrum. Und jetzt, Jakobus beschreibt uns diese Weisheit und er sagt uns im Kapitel 3, Vers 17, wie diese Weisheit Gottes sich charakterisieren kann. Und er sagt, die Weisheit, sie kommt von oben. Das ist das Erste, was er sagt. Und dann sagt er, und diese Weisheit, sie ist rein und sie ist friedvoll. Sie ist milde, sie ist folgsam, sie ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Und das zeigt uns, wie die Weisheit ist, oder? Und es zeigt uns aber auch, in welche Richtung die Weisheit geht und was effektiv die Früchte sind, die Gottes Weisheit bewirken möchte. Friedvoll, Gottes Weisheit möchte Frieden wirken. Unparteiisch. Gottes Weisheit zielt auf Gerechtigkeit. Oder? Rein. Gottes Weisheit zielt auf Heiligkeit, auf Reinheit. Das sind die Früchte. Und das ist auch die das Charakteristikum der Weisheit, die von Gott ist. Und so ist auch der Weg. So kann man das beurteilen. Wenn wir sehen, das entspricht diesen Kriterien, entspricht diesen Adjektiven, die wir hier sehen, dann können wir ihr folgen. Dann können wir diesen Ideen folgen. Nun zurück zu Abigail. Abigail hat das gehört und sie hätte denken können, okay, ich bin eine Frau, mich betrifft das gar nicht, nur Männer werden sterben und mein Nabal, na ja. Oder? Oder sie hätte auch ganz anders handeln können. Sie hätte auch erschrecken können und vor Schreck erstarren und wie verwurzelt da stehen bleiben, bis das Ganze vorbei wäre. Oder sie hätte sagen können zu sich selber, als der Knecht dann weg ist, okay, es bleibt mir noch Zeit, ich packe das Wichtigste und dann weg. Tut sie nicht, tut sie alles nicht, macht sie alles nicht, oder? Sondern sie überlegt sich sehr schnell und sehr tief, wie könnte ich uns bewahren und schützen? Wie könnte Frieden gemacht werden? Das ist ihr Ansatz, dem sie folgt. Sie möchte alle retten und vielleicht sogar zuallererst ihren Nabal. So schmeckt göttliche Weisheit. Und das bringt mich dann noch zu drittens. Handle in Weisheit. Wenn wir jetzt herausgefordert sind, in ähnlichen Situationen zu stehen und zu handeln, dann können wir uns eben auch an dieser Geschichte ein bisschen orientieren. Und es gibt hier drei Punkte, die wichtig sind, wenn wir in Weisheit handeln wollen. Und der erste ist, dass wir zuhören. Dass wir einfach zuhören. Oder es ist bezeichnend, ich habe das vorhin schon betont, es ist bezeichnend, dass dieser Knecht nicht zu Nabal gegangen ist und gesagt hat, hey Chef, das war jetzt ein bisschen ruppig, hey, wir wissen nicht, was das bedeutet, willst du nicht doch dich ändern oder willst du nicht deine Meinung ändern, sondern er ist zu Abigail gegangen. Dort hat er offene Ohren gefunden. Ihr konnte er alles sagen und seine ganzen Befürchtungen konnte er ihr mitteilen. Und Abigail hat zugehört. Sie hat einfach zugehört. Und ich glaube, das ist etwas, was so wichtig ist, wenn wir in Konflikten stehen, dass wir hören. Und gerade weil ein Konflikt immer zwei Parteien hat, gibt es auch immer zwei Seiten, die wir hören können oder hören sollen. Jakobus schreibt, das ist so ein guter Tipp, den er uns gibt. Wir alle sollen schnell zum Hören sein. Schnell dazu bereit zu hören. Und langsam zum Reden. Und noch viel langsamer zum Zorn. Das ist das, was Jakobus hier sagt. Hören wir zu. Und dann kommt das Zweite. Wir beurteilen. Auch Abigail hat beurteilt. Und Abigail hat diese Situation natürlich einmal mehr direkt auch von Gott her beurteilt. Und wenn wir dieses Gespräch oder das, was Abigail dann sagt, analysieren, dann entdecken wir, dass sie ohne Frage eine Beziehung mit diesem Gott gelebt hat, die ganz nahe ist. Die ganz nahe ist. Und das regelmäßig, weil sie konnte schöpfen. Es war nicht so, sie hatte keine Zeit, noch eine Stunde oder zwei Stunden zu Gott zu gehen, ins Gebet zu gehen und zu sagen, hey Gott, ich bin wieder einmal hier, jetzt habe ich ein Problem. Und du weißt, ich komme, wenn ich Probleme habe. Sondern sie hat im Augenblick entscheiden müssen. Und das hat sie. Und sie hat göttlich gehandelt, göttlich entschieden. In dieser Weisheit hat sie entschieden. Es hilft uns, wenn jeder von uns, wenn du diese Beziehung mit Gott durch Jesus Christus pflegst und das regelmäßig tust, denn dann bist du in solchen Situationen insofern bereit, dass du rechnen kannst damit, dass Gott dich unterstützt, dass er bei dir ist und dass er dir die richtigen Worte und die richtigen Gedanken und die richtige Lösung aufzeigt. Und Abigail hat die richtige Lösung gefunden, die beste. Und sie hat nicht nur die richtige Lösung gefunden, sondern sie hat auch diesen Weg dann gegangen und hat ihre Situation gut beurteilt, die Situation von Nabal gut beurteilt Aber sie hat auch die Situation von David beurteilt. Sie hat auch dafür noch Zeit. Und das entdecken wir dann vor allem dann, wenn wir sehen, wie sie prophetisch für David bereits Dinge voraussagt. Das kommt nicht von irgendwoher, sondern das kommt davon, dass sie in dieser Beziehung mit Jesus oder mit Gott lebt und so beurteilt. Das sind dann diese Früchte, die daraus entstehen, aus dieser Weisheit. Und dann hat sie gehandelt. Und das ist das Dritte. Wir handeln. Und natürlich ist es jetzt eine Frage, wenn wir entdeckt haben, was wir tun könnten, spielt es eine Rolle, in was für einer Beziehung wir mit diesen Parteien oder mit dieser einen Partei, die wir dann vielleicht ansprechen, stehen. Und wenn wir jetzt Eltern sind, dann, und es geht um unsere Kinder, dann ist das etwas anders. Dann können wir Anweisungen geben. Oder wenn wir Chef sind, dann können wir Anweisungen geben, oder? Und dann soll das umgesetzt werden. Wenn aber dieses Verhältnis offen ist, wenn eine Gleichwertigkeit da ist oder so, dann muss man unglaublich gut aufpassen, was für einen Weg man wählt, um jetzt zu handeln und zu reden. Und da ist uns Abigail ein großes Vorbild. Sie kommt zu David, sie trifft ihn und sie wirft sich auf den Boden vor ihn, regelrecht auf den Boden. Und sie betet ihn nicht an, aber was sie tut, entspricht dem der Verehrung dazumal, die man einem König gibt. Was sie tut, sie gibt ihm die Ehre zurück, die ihm ihr Mann, dem David, genommen hat. Gibt dem David diese Ehre zurück. Und sie spricht ihn so an. Und sie beginnt sich zu entschuldigen. Sie entschuldigt sich für Nabal zuerst, wie er gehandelt hat. Sie entschuldigt sich aber auch für sich, dass sie sich überhaupt erdreistet hat, diesem David zu begegnen. Also sich aufgemacht hat, um ihm zu begegnen. Und sie bittet darum, dass er doch hören möge, was sie sagt. Und jetzt beginnt sie das zu verflechten, so drei Stränge in ihre Rede. Das eine ist dieses sich entschuldigen, das sich bitten und so weiter. Und das andere ist die prophetischen Aussagen, die sie über David jetzt auszusprechen beginnt. Und das dritte ist die Lehre. Sie beginnt David nachher zu lehren. Und die drei vermengt sie. Und sie sagt prophetisch, sagt sie David voraus, ich weiß, du wirst König werden, Gott hat dich erwählt zum König. Und sie sagt ihm voraus, du wirst die Kämpfe Gottes kämpfen. Und sie sagt ihm voraus, und das ist ganz speziell, Gott wird dir ein ewiges Königshaus bauen. Und das ist Jahre, bevor später der Prophet Nathan den David dasselbe dann gesagt hat. Sie weiß das Jahre vorher und sagt ihm das auch. Und jetzt beginnt sie David zu lehren. Sie sagt, schau, und ich überspitze das ein bisschen, damit es rauskommt. Schau, dank mir hast du nicht unschuldiges Blut vergossen. Und sie sagt das zweimal. Ich habe dich davor bewahrt, unschuldiges Blut zu vergießen. Und nicht nur das. Stell dir einmal vor, was später ist, wenn du einmal König bist. Dann kommen die Leute und sagen, ja, du hast da sinnlos Leute hingemetzelt. Und dein Gewissen, wie ist das mit deinem Gewissen? Das ist implizit in dem, was Abigail hier David sagt. Und sie lehrt ihn weiter. Und sie sagt, und ich habe dich davor bewahrt, dass du dir mit eigener Kraft hilfst. Dass du versuchst, deine eigene Gerechtigkeit aufzurichten und durchzusetzen. Und ja, wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir, dass das nach Jeremia 17 unter einem Fluch steht, sich mit eigener Hand zu helfen, eigene Stärke zu nutzen. Das tönt für uns vielleicht etwas komisch, etwas ungewohnt. Aber es geht eben um diese Gottes-Ehrfurcht. Dann vertrauen wir auf Gott. Dass er uns diese Gerechtigkeit gibt und schenkt. Und so begegnet sie David. Und David hört zu. David lässt sich belehren. Und er ändert sein Verhalten, seine Gedanken, sein Zorn legt sich. Er nimmt das Essen, das Abigail mitbringt, entgegen, verteilt es an seine Männer und er hört auf, gegen Nabal zu ziehen, er kehrt um. Das ist die Weisheit Abigails. Sie hat das ausgelöst. Lehren ist in Konfliktsituationen oft etwas, was wichtig ist. Denn irgendwie muss man die Leute ja wieder zusammenbringen. Und das bedeutet oft ein Umdenken. Aber es reicht nicht, dass wir einfach Lehre loswerden, sondern wir sollten die Lehre immer versuchen, so zu kleiden, so zu bringen, dass sie bewirkt, was sie bewirken soll. Und manchmal ist es nicht einfach, Menschen gewisse Dinge zu sagen und sie zu korrigieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Weg finden. Abigail hat hier den Weg gefunden, indem sie sich entschuldigt hat, indem sie prophetisch zu David gesprochen hat. Und so eingekleidet ist es angekommen und konnte es selbst David annehmen und hat sie entsprechend gehandelt. So also schmeckt Weisheit. Göttliche Weisheit beginnt damit, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben. Und je mehr wir Gott kennen, je näher wir diesem Gott sind durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, desto mehr wissen wir von der Wahrheit und desto mehr ist Weisheit auch bei uns. Und wenn wir dann in den bestimmten Situationen den Weg finden, richtig zu hören, gut zuzuhören und dann von Gott her Entscheidungen zu treffen, zu beurteilen, was ist die Situation und letztendlich entsprechend handeln, dann wird die Weisheit auch in unserem Leben Früchte tragen und Konflikte, hoffentlich mögen nur noch wenige da sein. Amen.